Vielen Dank für die wunderbaren Worte, die wir heute schon gehört haben, für dieses Vorprogramm. Und da die meisten von uns, denke ich mal, das Thema kennen, weil wir das jetzt schon voraus immer wieder schon auf unserer Homepage setzen. Und wenn wir jetzt aufgepasst haben, dann, denke ich mal, hat jeder von uns schon festgestellt, ups, wie baut sich das Ganze doch auf? Also zumindest ich habe es gemerkt. Ist ja klar. Denn ich bin auch derjenige, der sich am meisten mit diesem Thema jetzt beschäftigt hat, diese Tage. Und dann fällt jede kleinste Kleinigkeit einem auf. Lebenskrise. Segen oder Fluch? Was ist überhaupt Krise? Ich habe so ein bisschen in Wikipedia nachgeschaut. Ich meine, jeder kennt das ja und man kennt das ja auch. Aber ich dachte so, guckst du mal, was so, wie wird es da definiert? Schwierige, gefährliche Lage, in der es um eine Entscheidung geht. Nun, nach einer Krise kommt entweder Erholung, Aufschwung, nachdem man dann meistens stärker, vorsichtiger, erfahrener wird, oder wiederum kommt Bankrott, Pleite, Ende, ein völliger Ruin. Es gibt sehr unterschiedliche Krisen im Leben oder Krisen. Finanzielle, wirtschaftliche Krisen, das sind alles schon so bekannt und wir sind hier in Deutschland so manche schon durchgegangen. Gesundheitliche Krisen, Ehe- und Familienkrisen und nicht zuletzt Gemeindekrisen. Nun, heute wollen wir nicht über alle diese Krisen sprechen, ist klar. Wir wollen uns über die persönliche, über die geistliche Lebenskrisen sprechen. Und ich denke, dass spätestens jetzt denkt so manch einer über eine bestimmte Situation in seinem persönlichen Leben nach und denkt, ja, das stimmt, damals. Oder vielleicht steckst du heute in einer Krise, wo du nicht aus noch ein weißt. Und dazu fiel mir ein wunderbarer Psalm ein. Die meisten Bibelleser, die werden jetzt auch sofort, denke ich mal, drauf kommen, was das für ein Psalm ist. Wenn nicht, dann lese ich uns den mal vor. Und ich denke, wir sollten den komplett lesen. Der ist sehr spannend und sehr interessant. Das ist der Psalm 73 von einem Dichter Asaf geschrieben. Er beginnt das mit einer Anbetung, mit einer Freude und sagt, nur gut ist Gott Israel gegen die, welche reinen Herzens sind. Und dann legt er los, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vom Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hoffahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Und darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen, hat denn der Höchste Erkenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Feld und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke. Um alle deine Werke zu verkünden. Nun beginnt er mit anderen Worten: Ich weiß oder für wahr, gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. An diesem Vers können wir schon mal sofort erkennen, dass diese Krise bei diesem Psalmisten schon früher sich abgespielt hat. Er erzählt das jetzt hier oder hat dieses gedichtet, diesen Psalm, und hat ihn gesungen. Übrigens, Asaf war ein Dirigent zu Davids Zeiten. Er war sehr angesehen, er leitete Chöre, er war sehr, sehr begabt im musikalischen Bereich, war ein Dichter. Und nun verfasst er diesen seinen Zustand, den er irgendwann mal durchlebt hat, in einem Lied. Und er beginnt mit diesen Worten. Nun, ich weiß, Gott ist Gott gut gegen Israel. Und nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die, welche reinen Herzens sind. Der unterstreicht es auch. Man kann ruhig Israeliter heißen, aber hat immer noch kein reines Herz. Dann ist es ist dem nicht so. Also, der Schlüssel hier dafür ist, alle, die reines Herzens sind, gegen die gegenüber ist Gott gut. Ich wüsste niemanden, weder in der Schrift oder in der Geschichte oder in meinem persönlichen Umfeld, der Gott wohlgefälliges Leben anstrebte und ein reines Herz bewahren wollte, den Problemen oder Schwierigkeiten und Prüfungen erspart geblieben sind. Also ich kenne niemanden. Wenn wir nur in die Schrift hineinschauen und ein paar Bilder uns mal versuchen, ganz kurz vor die Augen zu führen, und wenn wir uns Abraham anschauen, dann wissen wir, Abraham wird herausgerufen von Gott, in ein Land zu gehen, was er ihm geben will. Das sollte doch heißen, ja Herr, wenn du mich rufst, dann musst du mir hier auch einen schönen roten Teppich geben, dann kann ich ja schön durchgehen, bewahren mich von allen möglichen Feinden, und wenn ich dann da hinkomme und du hast gesagt, wo Milch und Honig fließt, ein Land, was hier reich ist, und, so, jetzt schenkst du mir das alles. Was ist? Abraham kommt dahin, eine kurze Zeit später, Hungersnot. Der weiß nicht, wie er eben überleben soll und wo ist er geht. Geht er nach Ägypten, um irgendwie zu überleben. Eine Krise ist da. Oder wir schauen uns Daniel und seine Freunde an. Ach, die Geschichte ist uns allen bekannt, auch den Kindern, ist klar. Wie oft haben wir sie gehört? Sie werden von den Feinden angegriffen. Sie kommen in wahnsinnige Krisen hinein, wo sie ganz genau wissen, jetzt ist der Tod da. Ob in der Löwengrube oder auch im Feuerofen. Aber sie gehen dahin durch. Sie können nichts für. Gott führt sie in diese Krise hinein. Und das waren gottesfürchtige Männer. Sie haben sich im Herzen vorgenommen, sich nicht zu versündigen gegen Gott. Sie wollen das reine Herz behalten. Aber Gott ist doch gut zu denen, die reines Herzens sind, schreibt Asaf hier. Natürlich. Oder was noch schlimmer ist bei Jesaja oder Jeremia, wenn wir die Geschichten lesen von diesen Propheten. Was haben die für Krisen im Leben erlebt? Und zwar von den eigenen Menschen. Das ist das Allerschlimmste, finde ich. Nein, Gott hat uns nicht versprochen, immer ein glattes Leben. Niemandem. Er hat uns zwar Segen versprochen, ja, aber nicht ohne Schwierigkeiten. Nach dem vielen Nachdenken habe ich festgestellt, es gibt drei Arten von Krisen, in die ein Mensch hineinfällt. Die erste, indem man sich selbst durch Sünde bewusst hineinstürzt. Und ganz klar, hinter dieser Situation steht immer einer und das ist der Teufel. Der hilft da ganz gewaltig nach. Jakobus 1, Vers 14 lesen wir so wunderbare Worte. Jakobus schreibt, sondern jeder Einzelne wird versucht oder kommt in eine gewisse Krise, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Oder Hosea, Kapitel 8, Vers 7a. Denn Wind sehen sie, sagt er, und Sturm werden sie ernten. Das ist eine Art der Krise. Und solche können wir sehr oft sehen, wenn Menschen anfangen, mit Sünde zu spielen. Ob das nun jetzt Ungläubige sind, da sowieso, oder auch Christen, dann wird das nicht lange dauern. Dann kommen wir in eine Lebenskrise. Die zweite Art ist, Gott führt uns in Krisen hinein. Nicht wir selbst und der Teufel steht dahinter, sondern Gott führt uns in Krisen hinein, um uns zu erziehen, um uns zu helfen. Von unseren Lasten, von unseren Bindungen, von schlechten Charaktereigenschaften zu befreien. Denn wer von uns kann sich heute freisprechen und sagen, ich bin schon mal perfekt, bei mir gibt es keine Schwäche oder Wachstumsbereiche, wenn man es so schön nennt. Und wir kämpfen gegen an. Ein Kind Gottes kämpft gegen diese Charakterzüge an. Und dann fällt er immer wieder auf die Nase, jeden Tag, immer wieder. Und dann hat er das kaum im Griff und dann passiert das wieder. Und dann kommt Gott zu Hilfe in seiner großen Liebe. Und er führt uns dann in einer Krise, in einer schweren Situation, um uns zu helfen, davon zu befreien. Das sind Liebesabsichten Gottes. Das ist der Weg zu Heiligung. Und die dritte Kategorie ist die höchste Stufe der Prüfung, habe ich so festgestellt, wenn wir absolut nichts für können. Und Gott führt uns in eine Prüfung hinein. Und ich denke, jeder von uns auch wieder die Bibel lesen, die wissen, jetzt das beste Beispiel ist wer? Hiob. Hiob. Wir würden sagen, ja, ist ja auch ein Mensch, hat ja auch seine Schwächen gehabt. durchaus möglich, gar keine Frage, natürlich. Aber hier, diese Prüfung, die Hiob durchmachte, war nicht das Ziel Gottes, um ihn irgendwie noch besser nachzukorrigieren und so. Vielleicht war das auch mit drin, aber das war am Rande. Das Hauptziel Gottes war, sich zu verherrlichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch Hiob, durch seine Standhaftigkeit. Das ist schon ein Stück. Gott provoziert den Teufel und sagt, hast du gesehen? Meinen Knecht Hiob. Der ist perfekt. Der ist gerecht. Wunderbar. Und dann lässt er den Teufel zu. Das ist Gottes Führung. Er lässt zu, dass man in eine Prüfung kommt. Und diese, die wird am allermeisten, ja, wenn vielleicht nicht sogar gesagt, diese wird von Gott ganz besonders belohnt. Wir sehen das schon an Hiob am Ende, wie Gott ihn belohnt hat, schon hier auf dieser Erde. Möchte ich gerne wissen, wenn wir im Himmel sehen, wie Gott ihm einen Lohn zugemessen hat, da im Himmel, wenn wir da einmal ihn sehen werden. Das ist ein großes Privileg, durch so eine Krise zu gehen, wenn Gott einem so eine Krise zumutet. Ich möchte heute nicht auf alle diesen drei Kategorien stehen bleiben, sonst werden wir hier noch ein paar Stunden sitzen. Ich möchte nur über die zweite vielleicht heute etwas sagen. Und die haben wir uns hier ganz krass in diesem Psalm haben wir die gelesen. Als Asaf diesen ersten Vers ausgesprochen hat, gut ist Gott. Das ist eine Feststellung, die er im Nachhinein festgestellt hat. Und jetzt kommt er zu seiner Geschichte und sagt, ich aber, mit anderen Worten, Gott ist so gut zu allen, die reines Herzens sind, die versuchen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und dann sagt er, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Gestrauchelt ist, mit anderen Worten, ausgeglitten, gestolpert, fast hingefallen. Wir kennen das alle schon erlebt. Aber wann passiert so etwas, wenn wir fast straucheln oder fast hinfallen? Entweder passen wir nicht auf, oder man begibt sich selber in Gefahr. Und dann passiert es. Da musste ich an die Königin denken, die einen Kutscher suchte. Vielleicht wissen die meisten das schon, was das für eine Geschichte ist. Ich möchte sie trotzdem erzählen, vielleicht für diejenigen, die das noch nicht wissen. Eine Königin suchte für sich einen Kutscher und hat dann eben es ausgeschrieben und da haben sich viele beworben. Dann kam dann einer nach dem anderen und da mussten sie sich dann vorstellen und dann hörte sie dir dann an. Dann kommt der Erste, sagt er, oh, ich kann so gut fahren, sagt er, 10 Zentimeter vom Graben, sagt er, fahre ich mit Vollspeed durch. Gut. Okay, kannst mal gehen. Kommt der Nächste, sagt er, ich fahre direkt am Rand, ohne weiteres, ohne abzugleiten in den Graben. Ja, diesen Fahrer, ja, können angeben und so. Und dann kommt der Dritte, sagt er, ich fahre mit einem halben Rad auf dem Graben. Ah, du darfst aber auch da draußen stehen, sagt sie. Und jetzt kommt der Vierte und sagt, oh, ich fahre, sagt er, so weit wie möglich vom Graben weg. Ach, dich will ich haben. Das ist es, wenn wir in unserem Leben zu nah an den Graben fahren. Und dann passiert so etwas, dass wir stolpern. Was war das Problem bei Asaf, dass er in so eine Lebenskrise hineinkam? Bei ihm war das Problem der Neid. Kennen wir das, was Neid ist? Wer ist von uns mal neidisch? Wo einige so zögernd ein bisschen. Mal ganz ehrlich, hallo? Ja, kommen immer mehr. Okay. Gut. Wie wird man neidisch? War immer alles gut, hat jedem alles gegönnt und so weiter. Und dann eines Morgens stand ich auf und dann war ich neidisch. So? Okay, Vergleich. Aber bevor der Vergleich kommt, glaube ich, passiert noch etwas. Oh, sehr gut. Aber davor kommt noch etwas. Sehr gut. Wir haben vor kurzem, Morten hat heute gesagt, er hat über Dankbarkeit gesprochen, er hat über Undankbarkeit gesprochen übrigens. Und genau das bringt es auf den Punkt. Als allererstes, ein Mensch wird undankbar für das, was er hat. Und dann kommt Unzufriedenheit, das Nächste. Und dann fängt man an zu vergleichen und auf einmal öffnen sich die Augen für den Garten des Nachbars. Und das nennt die Bibel Augenlust. Und übrigens, Augenlust ist eine Bezeichnung der drei Eigenschaften der Welt. Haben wir das gewusst? Na, lesen wir mal 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, da bringt Johannes das auf den Punkt. Er schreibt dann, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, 1, die Augenlust, 2, und der Hochmut des Lebens, 3, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Weiter schreibt er, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt. Denn der die Welt liebt, der, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und so geht es da immer weiter. Wie warnt er davon? Und diese drei Säulen, diese drei Hauptdinge, was den meisten Christen zum Verhängnis werden. Und eine davon sitzt jetzt hier in dem Asafs Herz. Ein Problem, großes Problem. Was hat er dann beneidet? Vers 3 bis 5, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und jetzt kommt's, denn die leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Mal ehrlich, wie geht es dir und mir, wenn du im Leben, in deinem Umfeld diese Ungerechtigkeit oft siehst? Fragst du nicht auch, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Ist das nicht eigentlich Ansehen der Person? Den einen beschenkt er so, gibt ihm alles einfach so? Dem fällt das einfach alles in den Schoß? Und ich? Das Problem ist seit Ewigkeiten bekannt. Mit dem Neid meine ich. Denn Gott hat das ja auch schon sogar in den 10 Geboten sogar verankert. Nicht mal ebenso irgendwo in den Gesetzen reingeschrieben, sondern in den Hauptprinzipien, wonach sich die Israeliten und wir genauso heute, womit nach sich die Menschheit richten sollte, in diesen 10 Geboten. Welches Gebot ist das jetzt? Du sollst nicht begehren. Bibelkenner, welches Gebot? Ups. Über 6, sehr gut. Das ist das 10. und das abschließende Gebot. Kann man sich leicht merken. Wie oft musste ich über dieses Thema mit meiner Mom sprechen? Sie hat ein schweres Leben hinter sich, meine Eltern. Und als es dann schon einigermaßen aufwärts ging und sie viele kleine Kinder hatten, Papa hat alleine gearbeitet und nicht viel verdient, ihr ging es unheimlich schwer. Sie wusste nicht, wie sie dann bis zu Ende des Monats auskommen konnten und so. Und sie hat oft mir erzählt, wie sie darunter gelitten hat, dass sie nicht den Kindern das geben konnte, was die Nachbarn gegeben haben. Und sie hat das gesehen, wie das bei den anderen läuft. Und ich muss euch sagen, ich habe bis zum hohen Alter mit ihr drüber sprechen müssen. Immer wieder kam es bei ihr hoch. Sie hat einen Kampf damit gehabt. Sie konnte das nicht verstehen. Und wenn man dann gesprochen hat und erklärt hat, dann sagte sie, naja gut, gut, das hat Papa mir auch damals schon erzählt, immer wieder und so, ne, mein Daddy. Aber Gottlosen ist klar, aber wieso läuft das dann so unter den Christen? wieso sind einige Christen so reich mit allem und so, denen geht das gut und so weiter, und die anderen, die kommen da nicht klar. Es ist ein Problem. Es ist ein Neidproblem. Ihr Lieben, das ist wie ein Wurm, der in einem drin steckt. Und wenn man den nicht ausrottet rechtzeitig, mit Dankbarkeit, mit Zufriedenheit, mit Augen schließen von außen, sondern nach oben nur einmal schauen und dankbar sein für alles, was Gott einem schenkt, kann Neid einen dermaßen umbringen. Wir werden es gleich noch sehen, auf was ein Glatteis dieser Asaf gekommen ist. Oh ja, der Feind, der ist schon ein paar Mal bei mir gewesen, jetzt in diesen paar Monaten. In meiner Krankheit. Und sprach zu mir, und? Von Jugend auf an den Herrn gedient, dem Herrn gedient. Hingabe war immer höchste Priorität. Versucht, eine treue Ehe zu führen. Alles dran gelegt, um die Kinder in Gottesfurcht für den Herrn zu erziehen. Körperlich versucht, gesund zu leben. Und nicht nur selbst, sondern den anderen gepredigt, wie wichtig das ist, sich gesund zu ernähren. Denn letztendlich haben wir mit dem Tempel Gottes zu tun, in dem der Heilige Geist wohnt. Und wenn du gesund bist, kannst du viel besser Gott dienen als in deinem kranken, kaputten Körper. Alles das. Und? Das ist der Krebs. Schau dir mal die andere an. Sie saufen, sie huren. Sie fressen bis zum Hintengegen, führen ein ausgeschweiftes Leben und leben bis 90, 95. Die kriegst du nicht kaputt. Ja, ihr Lieben, da steht man manchmal in so einem Kampf. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott gibt Kraft und wendet die Blicke nach oben und sagt, geh von mir, du Teufel. Mein Herr hat das Beste für mich, haben wir heute gehört. Wie ähnlich war das doch bei Asaf. Vers 4, denn sie leiden, sagt er, keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Merken wir, sie leben nicht in der Not als die Sterbliche und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Sie sind nie krank, mit anderen Worten. Haben nie Mangel an Geld, müssen nie kratzen und warten, bis der nächste Lohn kommt, wenn er überhaupt kommt. Ja, und damit geben sie auch noch richtig an. Kommt euch das bekannt vor? Gerade solche Leute, wenn sie dann vor dir stehen, dann sagen sie es dir auch noch richtig ins Gesicht. Ja, hast nichts gebacken gekriegt in deinem Leben, hast in der Schule nicht aufgepasst. Guck mal, was für ein Auto ich fahre. Was für eine Villa ich mir aufgebaut habe. Und sie reden vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Aus allen Löchern strotzt der Stolz einfach so. Ich, wir. Wir leben heute, ihr Lieben, in einer Zeit der Medien. Als ich über diesen Vers nachgedacht habe, da dachte ich, oh weia, was für ein aktueller Vers. Wie viele Propheten, Prediger, Redner, Referenten treten heute auf allen möglichen Plattformen, wenn wir nur YouTube gucken. Und wie sie alle reden können, überzeugend, mit einer ausgeprägten Rhetorik, da hat man wirklich den Eindruck, als käme es vom Himmel. Und wie viele Christen, ja Kinder Gottes, werden verführt dadurch, genau wie der Asaf es hier schreibt. Darum, sagt er, Vers 10, darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und das wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Wie bitte? Erkennt ihr, ihr seid ja doch ein Volk Gottes, ihr habt ja doch Gott im Herzen. Erkennt ihr das denn nicht, was das für Leute sind? Dass das gottlose Leute sind? Nix da. Die laufen ihnen nach. Und wie passiert das? Ja, man verliert einfach die Wachsamkeit dadurch. Man überprüft es nicht mehr. Mit der Schrift. Man fragt nicht mehr nach Gott. Man fragt nicht mehr, Herr, hast du das wirklich so gedacht? Man ist von diesem Auftritt, von der Art, von der Coolheit, sagt man heute, ja? Von den vielen Zuhörern, der Umrahmung der ganzen, ja, der Musik und der Lichttechnik, so weit was, sowas was begeistert, dass man es nicht mehr merkt, welcher Geist dahinter steckt. Und das Schlimme dabei, man behält es ja auch noch nicht mal für sich, sondern leitet es einfach, ohne zu prüfen, weiter. Und zwar schnell. Ich bin der Erste, ich habe gesagt, hast du das gesehen schon? Hast du bekommen? Ah, ja, schon, habe ich schon bekommen. Oh Mann, Pech. Und der andere, der es bekommen hat, der hört sich das auch wieder an, ohne zu prüfen. Na, ja, wenn es von dem Bruder oder von der Schwester kommt, da kann es ja nicht falsch sein. Ist ja schon alles okay. Und da ist man begeistert von solchen Sachen. Und wie weit kommt es denn? Das geht weiter. Wenn man diese Wachsamkeit verloren hat, wenn man in diesen Fluss hineingekommen ist, dann sagt er im Vers 11, und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat dann die höchste Erkenntnis davon? Merken wir, es geht so ganz, ganz sacht und langsam immer weiter tiefer. Wenn man jetzt sofort am Anfang diesen Satz sagen würde, würde man sofort wach werden. Moment mal, Moment. Was redest du da? Aber jetzt nimmt man das einfach auf. Wie sollte Gott es wissen? Man stellt auf einmal die Allmächtigkeit, die Allwissenheit, die Allgegenwart Gottes in Frage. Wie könnte Gott das wissen oder das erkennen? Naja, so weit kann er ja doch nicht gucken. Man weiß es besser. Wir, heißt es mit anderen Worten, wissen besser wie Gott. Und dann kommen solche kranke, oder ich würde mal sogar sagen, hirnspinstige Gedanken. Nein, Gott hat die Welt nicht in 6 Tagen geschaffen. Habt ihr schon mal was gehört, von, dass jemand mal so gesagt hat? Es steht ja doch geschrieben, dass bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. So, das ist hier bildlich gesprochen. Ein Tag wie 1000 Jahre, also 6000 Jahre, ja, überleg doch mal selber, wie kann man so ein komplexes System, das ganze Universum und die Erde und was darin und darauf ist und so mit dem ganzen kleinsten Mikro- und Makrokosmos, wie kann man das in 6 Tagen schaffen? Nee, wir Menschen natürlich nicht. Aber was man gerade mit diesem Gedanken macht, wie kann er das wissen und wer kann höchste diese Erkenntnis darüber haben, da stuft man Gott auf die Menschenebene herab. So weit geht das. Vers 12a, siehe, das sind die Gottlosen. Das ist das Erschreckende bei der ganzen Sache. Das sind die Gottlosen. Und man ist so weit ihnen auf den Leim gegangen, dass man die jetzt einfach aufgenommen hat, was die sagen. Man saugt alles auf und merkt es nicht. Es wird so göttlich und so christlich alles verpackt, dass man es kaum erkennen kann, dass es aus der Teufelsküche kommt. Nun würden wir denken, Gott sollte ja das Ganze eigentlich entlarven. Er sollte doch endlich mal stoppen, das Ganze verhindern, bestrafen, vielleicht beten wir auch so und sagen, Herr, du siehst doch diese ganze Ungerechtigkeit, da schlage doch mal rein und mach da mal ein Ende diesem Ganzen. Nein, Gott lässt das alles genauso weiterlaufen. Und diese Menschen, die wachsen und gedeihen. Denen geht es immer gut und sie werden reich, schreibt er hier weiter im 12b. Ihr Vermögen und Macht werden immer größer. Na, wenn wir heute ein bisschen mit offenen Augen laufen, dann können wir das ganz klar sehen, wo der Hase langläuft. Wie war das damals schon bei Jesus? Der Teufel hat sich ja nicht verändert, der wiederholt ja immer wieder dasselbe und als er ihn dann in der Wüste in die Versuchung führte oder versuchte, hat das mit dem ersten und mit dem zweiten nicht geklappt. Einmal Brote zu machen aus den Steinen und dann von der Zinne des Tempels sich runterzuwerfen, hat auch nicht funktioniert. Und dann kam er mit dem Allerraffiniertesten. Dann sagte er, wenn du mir einmal mich anbetest, dann gebe ich dir die ganze Reiche dieser Welt. Du kannst das alles haben. Wie raffiniert? Ne? Das machen wir ja hier, ein Deal, hier untereinander, zu zweit. Das wird ja keiner merken. Wir machen hier einen Deal. Du kannst auftreten in dieser Welt als ein König, kannst alles durchführen, was du, wofür du gekommen bist, was auch immer. Du führst das Ganze, wirst zu einem König auf dieser Welt und so weiter. Alle werden dir zujubeln. Alles läuft wunderbar. Und das hat sich nichts verändert bis heute. Genauso kommt der Feind. Wie dünn ist doch dieses Eis und wie schlüpfrig ist der Weg, wie raffiniert die Verführung. Und auf dieses Glatteis kommt Asaf. Vers 13, ganz umsonst sagt er, ihr kommt zu so einem Entschluss, überlegt euch mal, der hat so weit hat er sich da hereingesteigert in seinem Neid. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, mit anderen Worten, Gott gefolgt und gedient und gesungen im Tempel und Lieder eingeübt und Lieder gedichtet. Alles, was ich jetzt versucht habe, für den Herrn zu machen, war für die Katz. Umsonst habe ich meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Genau, das sind dann die Folgen davon. Wenn man anfängt, dahin zu schauen und mein eigenes Leben zu vergleichen, und dann kommt man in dieses Dilemma und das nagt an einem wie ein Wurm. Man geht zu Bett, man kann nicht einschlafen, man träumt Albträume, morgens steht man auf, hat man genau denselben Gedanken. Kennt ihr sowas? Ist ganz schlimm. Das sind erstmal Gedanken von außen. Ja? Er sagt, ich habe darüber nachgedacht. Von wem kommen dann solche Gedanken? Das ist doch klar. Die Frage ist nur, lassen wir diese Gedanken in unserem Kopf, in unserem Herzen wachsen, gedeihen? Machen wir da, lassen wir zu, dass der ein Nest macht in unserem Kopf? Oder verweigern wir ihm das sofort? Viele Christen haben das gar nicht gelernt, zu unterscheiden. Sind das die Gedanken des Teufels oder sind es jetzt meine Gedanken? Ihr Lieben, das müssen wir lernen. Der Feind ist so raffiniert, der kommt zu uns so vorsichtig hinein und uns kommt das so vor, ich habe das gedacht. Nein, das ist noch nicht dein Gedanke. Er wird zu deinem Gedanken erst dann, wenn du mit diesem Gedanken dich identifizierst und sagst, ja, tatsächlich, so ist es. dann gibst du ihm grünes Licht und machst ihm die Tür deines Herzens auf. Solange du das nicht tust, steht er draußen. Er versucht, dir was einzuflößen, doch das sind nicht deine Gedanken. Asaf lässt es zu. Und der Teufel, der baut ein Nest in seinem Herzen. Als mein Herz, schreibt er im Vers 21 und 22, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Das ist eine Krise. Dann kommt ein Mensch in eine Krise, weil man eben die Türen aufgemacht hat. Doch Gott sei Dank, Asaf tritt in diesem Augenblick die Bremse. Denn der nächste Schritt wäre, die Gedanken auszusprechen. Wir kennen ja den Vorgang, wie das läuft. Erst spricht der Teufel, dann sprechen wir unser Ja dazu. Dann fällt das ja in unser Herz und wird ein Nest. Und irgendwann mal, wenn es dann zum Nest geworden ist, dann lassen wir die Vögel raus. Und dann reden wir. Dann lassen wir die Zunge lose. Asaf kriegt, in diesem Punkt kriegt er die Kurve. Wenn ich gesagt hätte, Vers 15, ich will ebenso reden wie die. Siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Ihm geht auf einmal der Kronleuchter auf. Er erkennt auf einmal, wo er steht. Irgendwann mal, wie gesagt, werden die Gedanken laut. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, falls jemand das noch nicht weiß, Worte haben Macht. Das steht geschrieben, dass von deinen Worten oder durch deine Worte wirst du gerettet oder durch deine Worte wirst du gerichtet. Ein krasses Beispiel ist das von dem untreuen Knecht. Wir alle kennen die Geschichte oder dieses Gleichnis, wo Jesus erzählt von den drei Knechten, denen er sein Gut anvertraut hat. Und dann ist er weggezogen, dann kam er zurück und dann kam der mit den 5 Talenten, dann kommt der mit den 2 Talenten. Und zum Schluss kommt dann der dritte, der hat nur 1 Talent bekommen. Und der hat auch nichts damit gemacht, hat es vergraben, kommt es wieder raus, holt es raus, sagt er, hier hast du das Seine. Und dann sagt er irgendwelche Worte, die schlimm sind. Er sagt, ich wusste, dass du ein Unbarmherziger bist und du siehst, wo du, du erntest, wo du nicht gesät hast und so weiter. Stimmte das? Wer war denn der Sämann eigentlich, der das Wort gesät hat? Wer war der Sämann überhaupt, der das Ganze ins Leben gerufen hat? Jesus Christus, doch dieser Herr. Und der wirft ihm so etwas zu. Und der wird nach seinen Worten, ach so, sagt er, du wusstest das. Und nach seinen Worten, nicht weil er stimmte, der hat gelogen, glatt gelogen. Das war seine Einstellung und er redet das raus. Und er wurde gerichtet. Ihr Lieben, Worte haben Macht. Ich habe neulich noch an ein Gedicht gedacht, das von einem Jevtuschenko, das ist ein russischer Schriftsteller und Dichter, weltlicher, wie auch immer, der hat mal ein Gedicht geschrieben und da hat er verglichen in seinem Gedicht den Revolver, wo er gerade über die Zunge sprach und über die Worte. Und der vergleicht das mit einem Revolver, sagt er, wenn du den Revolver abdrückst, den Auslöser, und die Kugel rausgeflogen ist, die fängst du nicht mehr und die kriegst du nie wieder zurück. Denn die fliegt so schnell, und erreicht ihr Ziel so schnell und richtet das Schlimmste an. Du kannst das nicht mehr rückgängig machen. Worte haben Macht. Asaf kommt zum Höhepunkt. Er versucht krampfhaft zu verstehen. Was soll das Ganze? Wo ist die Gerechtigkeit? Was läuft überhaupt ab? Der ist total durcheinander. Meine Frage, welche Riegel ziehen wir, wenn wir in einer Schwierigkeit, in eine Krise des Lebens kommen, suchen wir die Antworten als allererstes bei irgendeinem Psychiater, einem Arzt vielleicht, irgendwelchen Büchern, wenden uns an irgendwelche Menschen, die uns vielleicht helfen können. Nun, das hat Asa versucht. Leider ohne Erfolg. Es wurde nur noch schlimmer. So sann ich denn nach, sagte im Vers 16, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Ich unterstreiche das Wort meinen Augen. Ihr Lieben, was für eine Wahrheit. In der Krise unseres Lebens können wir nicht alles mit unserem Verstand begreifen und unsere Augen oder mit unseren Augen sehen. Das geht nicht. Es muss aus einer anderen Perspektive, aus der göttlichen Perspektive betrachtet werden. Und dann erst kann man es verstehen. Und dann sagt er im Vers 14, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Jetzt fiel der Groschen endlich mal. Jetzt hast du erkannt, was das die richtige Adresse ist. Nun, was heißt das Heiligtum? Nein, das ist jetzt hier nicht die Kirche. Und auch damals nicht der Tempel, wo der Asaf hingelaufen ist. Vielleicht ist er dahin gegangen, doch das war nicht das Gebäude. Heiligtum Gottes ist, wenn du in die Gegenwart Gottes dich begibst. Wenn du auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich begreife gar nichts mehr, sag du mir, was Sache ist. Und wisst ihr, in seiner Gegenwart, was als allererstes dann kommt, da kehrt erstmal eine Ruhe ein. Da demütigen wir uns erstmal vor Gott. Da sehen wir auf einmal, wer ich bin und er. Und da sagen wir erstmal, dein Wille geschehe. Die völlige Unterwerfung. Ich bin nichts, Herr. Ich liege hier vor dir. Ich tue nur Buße für das, was ich bis jetzt getan habe. Es tut mir furchtbar leid, ich begreife das Ganze nicht. Ich möchte jetzt nur noch in deine Hände fallen. Ach, wie aufgewühlt war doch der Elia damals. Erstmal einen großen Sieg auf dem Berg Karmel. Ein Tag später kriegt er schreckliche Angst, weil die Königin gesagt hat, ich werde den umbringen. Und er läuft, er ist aufgewühlt, er läuft in die Wüste immer weiter, bis er müde ist und einschläft. Gott weckt ihn, gibt ihm Wasser, Brot, schlaf weiter. Nachher weckt er ihn wieder, gibt ihm wieder Wasser und Brot. Genau das, Elia, brauchst du jetzt. Jetzt komm auf den Teppich. Beruhige dich erstmal. So, jetzt geh mal. Jetzt hast du noch einen Spaziergang. 40 Tage durch die Wüste. Hast du viel Zeit, um nachzudenken. Und dann kommt er in diese Höhle. Und dieses wunderbare Bild steht mir immer vor den Augen. Und dann kommt auf einmal einiges vor seinen Augen. Dann kommt Feuer. Und dann kommt ein Sturm rüber, Erdbeben. Aber da steht immer wieder, und Gott war nicht da. Erst dann, als ein Säuseln kam, ein leichter Wind, so eine Ruhe. Und auf einmal hört Elia die Stimme. Elia, was machst du hier? Das ist es, ihr Lieben, in das Heiligtum Gottes zu treten. Genau das will Gott und wartet von uns, wenn wir in Lebenskrisen uns befinden und wissen nicht, wie soll das bloß weitergehen. Alle Lichter ausgegangen, alle Hoffnung dahin, alles ist kaputt. Ich weiß nicht, was mich morgen erwartet. Und dann sagt Gott, du musst es auch nicht. Komm einfach zu mir. Und als dies geschah, auf einmal werden dem Asaf die Augen geöffnet. Auf einmal sieht er die ganze Situation nicht mit seinen Augen, sondern mit den Augen Gottes, aus der Perspektive von oben. Auf einmal wird ihm einfach alles klar. Vers 18, fürwahr, das heißt, jetzt begreife ich, wie recht hast du doch, Gott, wie unrecht habe ich. Ach, was kann man mit diesem Wort alles hier interpretieren, fürwahr, du stellst sie auf den schlüpfrigen Boden. Ich bin auf das Glatteis gekommen, nicht weil du mich dahin gestellt hast, sondern weil ich mich selbst dahin begeben habe, durch meinen Neid, durch meine Gedanken, die absolut nicht sauber waren. Ich stand eigentlich auf dem Fels auf dir. Nur auf einmal habe ich um mich geschaut, wie der Petrus damals auf dem Wasser. Jetzt zeigte ihm Gott, sagte, ich habe die auf den schlüpfrigen Boden gestellt. Guck dir das mal an. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Er hat ihm das Ende gezeigt von diesem Ganzen, von dieser Geschichte. Wie sagen wir? Nicht der Anfang, sondern das Ende krönt. Oder das andere Sprichwort, am meisten lacht derjenige, der zuletzt lacht. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben mein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Na, wir kennen, wenn man wie einen Traum verschmäht, ne? Da hat man irgendein Dummster geträumt und dann stehen wir morgens auf. Was war das für ein Unsinn? Erzählt man unserem Partner noch und lacht man drüber und so weiter und verschmäht dann den ganzen Traum und sagt, genau so wirst du mit diesen Menschen umgehen. Und als Gott ihm das zeigte, sieht Asaf es ein. Was sieht er ein? Wie töricht war ich doch, sagt er, dass ich solche Gedanken zuließ. Und jetzt klammert er sich einfach an Gott und sagt nur noch, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Trotz der ganzen Situation, was geschehen ist. Herr, ich hab's begriffen. Jetzt möchte ich mich nur noch an deine Hand klammern. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Was für ein schöner Satz. Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. So, der Neid ist verschwunden. Ich brauche gar nichts, Herr. Ich hab's begriffen. Wenn ich nur in deiner Nähe bin, dann habe ich alles. Dann habe ich genug und noch und nöcher. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich mein Herzensfels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und genau das hat er getan, als diese Krise vorbei war, als Gott ihm das Ganze gezeigt hat, als Gott ihn befreit hat von diesem Neid. Gehen wir wieder zum Anfang. Wofür lässt Gott die Krisen zu für uns? Die sind gut für uns, damit wir von diesen schlechten Eigenschaften, von den ganzen Schlacken, von dem ganzen Dreck, was an uns noch immer wieder klebt, müssen wir endlich mal loskommen. Und jetzt die Frage. War denn nun die Krise Asafs ein Segen oder Fluch? Ich glaube, die Antwort wissen wir jetzt alle. Es liegt in unserer, es lag in seiner Hand zu entscheiden. Gott sagt zu den Menschen, wenn du mich liebst und meine Gebote hältst, werde ich dich segnen. Das hat Gott so oft in seinem Wort gesagt. Er verspricht nicht ein Leben ohne Krise. Das werden wir nirgendwo finden. Im Gegenteil, wir werden immer wieder finden, dass Gott wird sagen, ich schicke euch als Schafe unter die Wölfe. Durch viele Schwierigkeiten und Krankheiten werdet ihr in das Reich Gottes hineinkommen. Durch viele Probleme. Ihr habt in der Welt, habt ihr Not, habt ihr Probleme, aber fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Das hat er uns zugesagt. Wir brauchen uns nie einbilden, dass ein Kind Gottes, das jetzt Gott nachfolgt und will ein reines Herz haben, jetzt wird alles immer glatt abgehen. Im Gegenteil, da geht es erstmal richtig los. Denn die Leute, die nicht gottesfürchtig sind, die lässt der Teufel in Ruhe, die sollen weiter so leben, das ist schon alles in Ordnung. Aber die sich streben nach der Heiligkeit, ihr werdet, wir werden alle Krisen bekommen. Aber diese Krisen werden uns immer zum Segen. Entscheidest du dich aber gegen mich, sagt Gott, und meine Gebote, kommst du früher oder später in die größte Krise des Lebens. Und diese endet mit Bankrott und wird dir zum Fluch. Nehmen wir diese Gedanken mit, denken wir darüber nach. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Lebenskrisen, wenn sie in unserem Leben auftreten, mit Freude aufnehmen, so wie Jakobus das schreibt. Mit großer Freude nehmt das an, wenn Prüfungen kommen. Denn die bewirken unheimlich vieles Positives in unserem Leben. Ich wünsche uns allen Krisen, die zum Segen führen. Amen.